verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashim Gharabi.
Herzlich willkommen zu der neuen Hubvision-Folge. Heute haben wir das Thema gesund leben und in der urbanen Stadt und Food. Das heißt nicht offiziell so, genau so, glaube ich, ich habe es geändert gerade, aber Pi mal Daumen, es ist circa so. Sehr interessante Themen, finde ich, und dafür haben wir hier tatsächlich 4 Projekte heute. Passiert auch nicht so oft. Und ich gebe mal Pascal einfach das Wort. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, moin. Schön, dass ich hier bin. Ich bin Pascal. Ich komme ja aus Bremen und habe ein Foodstuff gegründet in Bremen vor 2 Jahren. Nennt sich Nuschen. Und über Nuschen verkaufe ich nachhaltige und gesunde Komplettmahlzeiten. Das heißt, das sind Shakes, die man trinken kann, die alle Nährstoffe enthalten, die man braucht. Und das Ganze ist ja sehr nachhaltig, klimaneutral zum Beispiel und mit Zutaten aus dem ökologischen Anbau.
Und ist es eine komplette Mahlzeit? Das heißt, man muss dann nichts mehr essen oder man könnte was essen? Oder?
Genau, also die Idee ist, dass man davon 2 am Tag trinkt, also 2 Shakes. Und dann alle essentiellen Nährstoffe hat, die man braucht am Tag. Also cool. Alle 42 essentiellen Nährstoffe. Alle Vitamine, Mineralien, gesunden Fette und Proteine sind abgedeckt dadurch.
Okay, wie bist du auf die Idee gekommen, wenn ich fragen darf?
Ich habe damals studiert in London und es gab da einen Anbieter, der heißt Huel. Das ist so die haben quasi das Konzept auch kopiert von Soylent nach Europa gebracht und das war überall zu sehen in den ganzen Büros, meine Freunde ausgetrunken und ich fand eigentlich die Idee super, aber habe halt mir gedacht, das geht noch besser, das geht vor allem noch nachhaltiger und noch mit natürlicheren Zutaten. Und habe dann mal raus aus mit einfach so zu Hause und habe gedacht, okay, ja, ist eigentlich ganz gut. Und so ist es dann entstanden über die Jahre.
Mega nice. Du hast es selber zu Hause ausprobiert, hast gedacht, genau, das kann nicht besser.
Ja, so war das.
Sehr selbstbewusst, magisch. Ja. Michael, okay, we switch to English anyway. So, okay. So now, what you're doing for life and explain everything. I'm waiting.
Well, this is a rather lengthy answer, but I'll try to shorten it. Currently, my wife and I, I'm Michael Sanguinetti and my wife Lynn, and I are starting Urban Farming Bremen. And our goal is to empower people to better health through access to high quality, nutrient dense foods. We are focusing on currently growing microgreens, which Germans know as Kresse. But we're growing much more than the typical spicy Kresse, sunflowers, peas, broccoli, kale, you name it. And we're growing this in a way so that people who want to access high quality, fresh foods, maybe because they want to solve their own health issues or at least help with their own health issues. Or maybe they feel that they want to treat their body like their temple. We want to give them access to a new twist on an old theme. And by offering high quality, nutrient dense foods made available in the cities near to where they are, they get the freshest foods possible. But in our first trials, we realized that we couldn't get good quality soil to do our concept. So we realized that not just being in cities, we want to also help the farmland around the cities. So we're also spinning off and branching and focusing on soil regeneration and improving soil quality so that farmers in the countryside can be bringing better quality foods into the cities while also improving their own margins.
Wow, okay, this is like a deep... I have a few questions. How did you start actually the whole idea from microgreen? Is it like own idea by you and Lynn, or is it like you... It's adapted from somewhere, and what was the motivation, you know, to bring in like this professional high level?
Lynn was diagnosed with a health issue, and basically her doctor broke it down to her saying that you're just going to have to live with it. This is the medication you're going to have to take, and over the course of your life, you're just going to have to take more and more of it while feeling worse and worse from the side effects. And being that Lynn and I are both academics, we decided to check his references. And in doing so, we found that while it is a lifelong illness for most, health, specifically quality food, can play a large role in curbing, if not entirely reversing, her condition. And that's what started us up down the rabbit hole of finding what is the best quality food that we can be supplying her on a regular basis, where we know the quality and we don't have to trust someone in between, or even the producer who has other motives or other aspirations or other goals. We wanted to ensure the quality that we could provide Lynn, and then we realized there's a lot of other people who would benefit from this, and so this is why we wanted to expand to anyone else who's looking to heal their own health through food. And then it was through the course of this we realized how many people can we touch through this process, and we realized we could also help a lot more people by improving the degraded soil around the cities. So it kind of expanded out from this sense of ethos from one person to as many people as we can, to how can we think larger scale.
Actually started like from individual problem, like goes now to like a whole country problem.
Indeed.
With soil,
indeed.
That have, great. Armin.
Ja, ich bin Armin und erst neuerdings hier im Hub aktiv und experimentiere seit rund 3 Jahren mit Kulturpilzzucht, also beispielsweise so Austernseitlinge, Shiitake. Und ich finde es ein interessantes Thema und probiere jetzt hier auch durch die Mitgliedschaft im Hub, probieren irgendwie mich zu vernetzen und auszuloten, inwieweit ich oder wir, Ronny wird auch noch gleich erzählen, wir vielleicht zusammen was in Richtung Pilzzucht starten können.
Ja.
Und ich finde, Pilze sind ein interessantes Thema, gerade auch wenn sie innerhalb von irgendwelchen Stadtgrenzen angebaut werden, weil ein Großteil gerade der Edelpilzarten oder der speziellen Pilzarten, die man nicht so oft findet im Supermarkt, die werden oft importiert. Und wenn sie dann auch irgendwie keine Zertifizierung haben oder wie auch immer, dann ist auch die Frage, auf was für Substrat werden sie angebaut, weil Pilze eben viel Stoffe aus dem Substrat rausziehen, aufnehmen, und wenn das Substrat eben dementsprechend auch nicht gute Qualität hat, dann werden eben auch Stoffe, die du nicht haben willst, in den Pilz, im Pilz oder in den Fruchtkörper überführt, und letztendlich ist es dann, kann es eben ungesund sein. Und deswegen meine Intention ist, eben lokal in der Stadt irgendwie Pilze anzubauen, die auf kontrolliertem Substrat und eventuell eben auch Substrat, was als Rest- oder Abfallstoff deklariert ist, und so eben nochmal hochwertige Pilze produzieren, auf einem Reststoff, der eigentlich auf dem Müll landen würde.
Also ist eigentlich im Endeffekt ähnlich wie bei Michael, das Environment von dem Wachstum ist ja auch noch nicht so dafür gegeben, deswegen ist der Gedanke auch nicht nur sozusagen die Pilze an sich wachsen zu lassen, also in der urbanen Stadt, sondern tatsächlich grundsätzlich sowas wie Soil oder Substrat, war das richtige Wort, richtig? Dafür auch herstellen zu lassen, dass es halt auch gesund bleibt oder wird.
Ja, also das ist eine meiner Motivationen, wenn kontrolliertes Substrat, eventuell eben Substrat, was lokal auch eben anfällt, vielleicht in größeren Mengen, und eben dadurch schon mal eine kontrollierte Qualität vom Ausgangsstoff bewerkstelligen zu können. Und und das Substrat eventuell eben mit Methoden auch vorbehandeln, die möglichst energiearm sind.
Ja.
Weil oft wird in der Industrie wird viel Energie aufgewendet, um irgendwelches Substrat so zu behandeln, dass es dass eben nur der eigentliche Pilz wächst und nicht irgendwelche anderen Schadorganismen.
Okay. Du machst auch Pilze, Ronny, richtig?
Genau.
Bevor ich zu dir komme, warum Pilze?
Warum Pilze?
Warum Pilze?
Ich bin da irgendwann auf das Thema gestoßen, vielleicht auch im Kontext von Urban Gardening.
Ja.
Und ich finde es ein spannendes Thema, auch im Kontext von Stadt Also die Weltbevölkerung wird immer weiter in Städten leben oder es wird immer mehr werden. Und Pilze sind eben, ist eben eigentlich ein landwirtschaftliches Produkt, aber es kann indoor in der Stadt angebaut werden. Und es braucht eben als landwirtschaftliches Produkt keine Ackerfläche in dem Sinn, okay, sondern nur Indoorfläche. Und das, die klimatischen Bedingungen können eben in den Räumen erzeugt werden.
Interessant. Aber gab es dafür so einen Aha-Effekt für Pilze oder sowas ähnliches? Oder ist es nur, man hat recherchiert, man hat gedacht, Pilze passt perfekt eigentlich dafür. Oder gab es mal, weiß ja nicht, einen Spaziergang durch die Stadt, sagt, das sind Pilze, das sind auch Pilze, warte kurz.
Ich glaube, ich bin zufällig durch einen, ich weiß nicht, das Thema fand ich immer schon irgendwie spannend und dann habe ich zufällig mal einen Workshop gesehen vor 3, 4, 5 Jahren. Ja. Und habe da teilgenommen und fand den gut und dann irgendwie dann immer weiter reingearbeitet und dann halt auch angefangen selber zu experimentieren. Nice. Und Pilze an sich, letzter Satz, weil sonst nehme ich vielleicht Ronny schon viel vorweg.
Ronny will was er noch erzählen will.
Ja, genau. Ja. Pilze an sich, da kommen immer mehr wissenschaftliche Studien auch ans Licht, die eben auch Ergebnisse liefern, dass Pilze an sich viele gesunde Inhaltsstoffe beinhalten. Ja. Also es passt dann auch zum heutigen Thema.
Sehr schön. Ronny, es geht.
Ja, moin, ich bin Ronny. Ich baue tatsächlich auch in meiner, vor allem in meiner Freizeit gerade, und mittlerweile auch hier im Hub Speisepilze an, also Saitlinge und Shiitake. Ich bin darauf gestoßen, irgendwann im Studium, vor mittlerweile 10 Jahren. Hab seinerzeit so die ersten Pilzpakete auf Kaffeesatz ausprobiert. Und was mich so unheimlich an diesen Pilzen fasziniert hat, dass man ihnen schier beim Wachsen zusehen kann. Also in dem Moment, wo sie ihre Köpfchen rausstrecken, 3, 4, 5 Tage später, kann man sie ernten. Und man kann jeden Tag sieht man, wie viel größer sie werden. Das ist für einen ungeduldigen Menschen wie mich schon sehr, sehr großartig. Und ich habe dann irgendwann auch mal probiert, das selber zu machen. Sehr, sehr wenig erfolgreich. Das war draußen und durch Zufall bin ich über so sogenannte Low-Tech-Methoden gestoßen, wo es gar nicht darum geht, Substrate zu sterilisieren mit einem hohen Energieaufwand, sondern mit möglichst einfachen Mitteln zwar nicht maximale Effizienz rauszuholen, aber einen sehr annehmbaren Ertrag. Und das habe ich dann vor 1,5 Jahren, 2 Jahren ausprobiert und das komischerweise dann mit einmal sehr, sehr erfolgreich. Und dann irgendwann stand in meinem Zimmer ein Grow-Schrank, wie er normalerweise zum Anbau von Cannabis verwendet wird. Und ja, dann habe ich mir mit Pilzen mein Zimmer geteilt. Und dann bin ich irgendwann hier ins Hub gekommen. Und jetzt mache ich das im Hub.
Sind die Pilze noch da oder sind die jetzt alle im Hub? Bei dir im Zimmer, meine ich jetzt.
Im Zimmer sind tatsächlich gar keine mehr. Jetzt habe ich wieder Platz zum Tanzen.
Okay, das ist super.
Sehr, sehr, sehr großartig. Ja, genau, das war es, glaube ich, erstmal.
Sehr schön. Ich finde, das Thema, das Topic passt ja irgendwie so vom, von dem Trend von dem urbanen Stadt, wie die Städte wachsen, dass wir auch sehr viele Menschen sich mit Gesundheit beschäftigen und mit Konsum, also vor allem Essen und Food, was man konsumiert und was man sozusagen zu sich aufnimmt. Sind wir überhaupt, sage ich mal, so weit, dass dieser Trend auch bewahrheitet wird oder ist es vielmehr, sage ich mal, ein Thinking of the Future, statt sozusagen, dass wir schon Aktualität schon da sind. Ich frage einfach mal in die Runde. Jeder kann antworten. Translate. Okay, sorry. Yeah. So the question was, I thought 15%. So the question was, if, like, we all now talking about, you know, this healthy products, the healthy growing food in urban cities. And my question was like, if it is like this, like, because the trend, because everybody wants to, you know, get healthy food, get the access to healthy food, more knowledge is it about the food. Are we already there in the like lifestyle or in the cities, like we can provide something like this, or is it kind of like thinking of the future?
Also ich glaube, bezogen auf die Städte sind wir noch nicht da. Also ich kenne zumindest jetzt keine großen Projekte wie Vertical Farming, die wirklich dann ganze Städte versorgen können. Das ist, glaube ich, aber sicherlich im Kommen. Andererseits beim Thema Gesundheit denke ich, dass wir schon halt ja wieder diesen Wunsch danach haben, uns natürlich halt zu ernähren, lokaler, was ja auch letztendlich dann das Ziel das ist beim Urban Gardening oder Urban Farming. Und das sieht man eigentlich, also sehe ich zumindest in allen Bevölkerungsschichten, also sowohl bei den jungen Leuten als auch bei den Älteren, dass jeder dafür Bewusstsein entwickelt. Nicht nur, dass Leute mehr Bio essen, aber auch einfach halt sich Gedanken machen, okay, was esse ich da eigentlich den ganzen Tag? Ja. Also,
ja. Aber irgendwann kam ja die Wende, irgendwann haben angefangen Menschen jetzt zu überlegen. Also es gibt ja glaube ich Statistiken bestimmt, die das beweisen, dass die Fastfood-Industrie irgendwann ja so einen Abbruch hatte und dann kam irgendwann Bio-Siegel und dann war irgendwie, alle waren so Bio und dann wurde erstmal hinterfragt, was heißt denn hinter diesen ganzen Lizenzen überhaupt, wer steckt denn dahinter, und das wurde ja immer mehr recherchiert. Ist das, sage ich mal, so ein Trend, wo man sagt, jetzt gibt es irgendwann so Individualität des Essens, oder ist es wahrscheinlich eher wieder so ein Trend, der zu einem neuen Trend führt?
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der eine Trend immer von einem anderen Trend abgelöst wird. Aber vor allem, wenn ich über die Ernährung nachdenke, allein durch die Notwendigkeit einer nachhaltigen Ernährung, einer gesunden Ernährung, wird es dazu kommen, dass wir auch im städtischen Umfeld versuchen, dort Nahrungsmittel zu produzieren, die zum einen gesund und zum anderen eben auch nachhaltig produziert sind. Und ich gehe davon aus, dass dieser Trend möglicherweise diversifiziert wird. Mhm. Aber dass dieser Grundgedanke, Lebensmittel regional zu produzieren, erhalten bleibt. Genau.
Ja.
I personally think that we're at a bit of an inflection point. With regard, just take mushrooms for example, I'll speak first out of a field outside of my own. There's so much organic waste that could be diverted into healthy, wonderfully beneficial, nutritious, medicinal mushroom cultivation systems, which can easily be accommodated in all parts of the city because of the fact that you don't need light, or not very much light. You don't need a lot of intensive power operations in many cases. And even if you do, it's marginal compared to the yield you can get. So much of the municipal waste in terms of all the trees that fell in that storm 2 weeks ago that got chopped up and sent to the landfill or got turned into a terrible, terrible quality compost, we're wasting resources that the city is producing. Mm. And sometimes the city doesn't have a choice but to produce in the case of the storm. Why can't that be redirected in a circular economy style back into something nutritious and beneficial and profitable?
Yeah.
That's one thing where I see that there's a huge potential to expand, especially a lot of these gourmet style mushrooms that are only being cultivated for chefs.
Mm.
Why is this not being made available to soccer moms and to just anyone for that matter?
Yeah.
So
with regard to the mushroom's huge potential. Don't know why it's not being tapped at a larger scale, but I believe it has to do with something that correlates with my area, and that is the logistics. That's getting it, finding the customer base, finding a way to make deliveries, finding a way to handle the scale up from in a grow tent to a proper grow room. That mm-hmm. scale up function, I think, is a big bridge that it's very difficult to go from hobby, even startup, or from a proper hobby slash early startup to a running business.
Yeah.
We're experiencing the same thing as well when we were producing microgreens, and a lot of people wanted it, and we, trying to keep the price affordable, we had not yet found a good way to make deliveries in a sensible and affordable fashion.
Mm-hmm.
Then we stumbled across the soil problem, so we got diverted. But we had the same issue of the logistics, the cold chain, especially the cold chain logistics, distribution. Then it turns into the marketing. It turns into everything about business that's not actually the growing yeah. part. And that is also another skill set that a lot of people who have developed the skills to do a unique type of cultivation have not usually developed enough of the business side or the networking side or even the funding. To get the funding for these kinds of this kind of scale-up operation is still a challenge. Banks are hesitant.
Yeah.
Loans are almost ridiculous because of all the risk that one must take. The idea of having to sell oneself to venture capital is unfortunately the norm, but also ridiculous. These other hurdles that come from mostly scale-up logistics and financing, I believe, are the core things that as soon as one of these start to fall, this inflection is going to take place real quick.
Okay, so actually it is like we have the awareness for kind of growing and, you know, like a health awareness, but we don't get it as urban city to that point. Like it's kind of part of the economic ways, part of the consumption, part of everything. Is it like, I don't know, are there boundaries or are there like limits? It's put in from someone else, or is it like the whole Gesellschaft thing is growing and it takes time? Like, I'm opening the question for everybody, of course.
Also, ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist da auf jeden Fall, dass es, wie gesagt, es natürlich in kleinerem Rahmen deutlich teurer ist, was zu vertreiben, Marketing, Logistik, aber auch einfach die Flächen sind ja deutlich teurer, als wenn ich jetzt auf dem Land was anbaue oder meinetwegen auch in Asien. Also Large Scale ist halt immer kostengünstiger und gerade bei einer Nahrung ist das super relevant. Also wie das gelöst werden kann, weiß ich auch nicht.
Gibt es Vorschläge?
Ja, ich wollte auch noch kurz was ergänzen. Und zwar, ich denke auch, dass es, also es ist ein Trend, ist ersichtlich, dass die Leute schon immer gesünder sich ernähren wollen. Aber ich denke, dass es verschiedene Gruppen gibt. Also es gibt die Gruppe, die wollen sich gesund ernähren und die können es sich leisten.
Mhm.
Also ich denke, also es sich leisten können, ist auch oft irgendwie so ein Ding, weil oft ist eben Gesundes ist halt dann gleichzeitig irgendwie meistens verbunden mit, es hat irgendeinen, es wird biologisch angebaut und dann ist es halt meistens so, dass es teurer ist, wenn es vielleicht dann auch irgendwelche Siegel hat.
Ja.
Und dann gibt es eben die Gruppe, die wollen sich gesünder ernähren, aber da ist dann vielleicht schon das Problem mit dem, mit dem es sich leisten können. Und die dritte Gruppe, die könnte vielleicht dann noch überzeugt werden oder die ist noch nicht in Kontakt gekommen mit dem Thema sich gesund ernähren. Und ich denke, so Konzepte, so Landwirtschaftskonzepte, gerade auch im Kontext mit der Stadt wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaft,
ja.
Die sind auf jeden Fall interessant. Also man sieht ja auch um Bremen rum, dass sich 3, 4, 5 solidarische Landwirtschaften die letzten Jahre gegründet haben. wo auch oft Leute aus der Stadt irgendwie ein bisschen außerhalb gehen und Nahrungsmittel produzieren, dann wieder, die dann irgendwie in der Stadt an Verteilerpunkten irgendwie abgeholt werden. Und es sind eben gesunde Nahrungsmittel und das Konzept sieht ja vor, dass eine sogenannte Bieterrunde am Anfang der Saison, genau, kommt dann eben ein Preis zustande, den jede Person oder jede Gruppe eben für eine bestimmte Menge an gesunden Nahrungsmitteln eben dann pro Monat bezahlt. Und die sich halt weniger leisten können, bezahlen weniger. Die sich mehr leisten können, bezahlen mehr. Und am Ende hast du dann eben schaffst du es eben durch zum Beispiel so ein System, dass sich auch Leute, die sich es eigentlich nicht leisten können, eventuell eben Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln kriegen.
Ein anderer Punkt, den ich persönlich unheimlich wichtig finde, dass man einfach dieses Wissen, was man da erworben hat, mit möglichst vielen Menschen teilt, dass sie es nachmachen können. Mhm. Also dann stellt sich eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob sich Menschen das leisten können, wenn sie es selber machen. Dann müssen sie Zeit
Tools,
haben.
Sozusagen, man gibt dann die Tools in die Hand.
Genau.
Ja.
Und worüber ich immer wieder nachdenke, wenn ich über Logistik nachdenke, dann ist das tatsächlich keine riesengroße Pilzfarm, sondern über die ganze Stadt fein verteilt lauter Einzelpersonen, die das quasi für ihre Nachbarschaft, für ihr Quartier machen. Und dann ist meiner Meinung nach dieses Logistikproblem gar nicht mehr so groß, weil die Menschen können mal eben kurz nebenan hingehen, ihre Microgreens, ihre Pilze, was auch immer abholen. Und ja, dann ist vor allem auch diese persönliche Beziehung da. Ich glaube auch, das ist wichtig, um ein Einkommen damit zu generieren.
Ja.
Die Menschen sehen, wie wächst das.
Ja.
Das finde ich persönlich einen unheimlich spannenden Ansatz.
Das ist mega spannend auch, finde. Ich meine, das ist ja ein Thema, wo eigentlich jeder Mensch sagen sollte, ich bin ein Teil davon. So, ne? Es ist ja nichts Negatives, es ist gesundes Essen, es ist komplett whole, so wie, ne? Du hast die ganze Ernährung dabei, du hast alles Mögliche dabei. Dennoch ist in der Branche vom Food, ich glaube, das ist die Branche, die am meisten Unzufriedenheiten hat, weil weder die Bauern sind zufrieden, noch die Konsumenten sind zufrieden.
Mhm.
Wer ist denn zufrieden in der ganzen Branche, frage ich mich. Weil es ist irgendwie, like my question was, normally it's kind of topic, like everybody should say, like, I'm into it, because, you know, it's about health, it's about food, but in the kind of the whole sector, like food, nobody is happy actually. Like either the Bauern, they're happy, or the customers, or, you know, so who's like happy in this kind of market?
Well, I from what I've seen, that the farmers typically get very little say in what they grow.
Mm-hmm.
They get very little say in sometimes how they grow it. And I think the worst part is that the farmers have been told for so long that you need to follow the Green Revolution style of conventional farming, which is a fertilizer, till, pesticides, herbicides, and it's always a race to the bottom for them to grow more and to sell it for less,
yeah,
per kilo, per bushel, per whatever. And so they're killing themselves having to always upgrade the equipment, putting themselves more in debt. Now with climate change, now the regularity of seasons are becoming more erratic. Water now is becoming an issue more so than before. And their lives are just getting more difficult. When the consumer, they have no idea what they're buying. They're just hoping that bio actually means bio, even though now apparently you can still, some pesticides and some pesticides are bio because of the mineral content that they that they are, but they still have a very negative impact on the soil quality. So consumers, I think it's one thing that, that consumers don't have transparency in what they're buying.
Yeah.
They have to trust a system that they are very, very skeptical of. Farmers have no control of the of anything that they do anymore. The only farmers that I've ever seen that are happy are the ones that sell directly to customers. Yeah. And then they've cut out the middleman. They cut out the distributors. They cut it out. They cut out the silly and often ridiculous requirements of supermarkets.
Yeah.
Of needing to produce a certain quality and yield at a certain rate. And all of this has been just this disenfranchisement. This has got to get cut up. This is all about the disillusionment of people wanting to buy something healthy but not knowing it and not knowing where it came from and why, and the farmer not being able to produce a quality that he is proud of in a way that he wants to. Because neither one has any decision-making power. The only ones who do are the ones taking a large margin of all the profits, and all they're doing is just moving product from this location to that location.
This is actually, I think I have my own, you know, like ethic for, I heard last time, I'm new into this kind of topic, but last time, like, the price of, what was it, wheat, it's increasing because of the war and everything. And I'm like, this is ridiculous, this is food. Shouldn't like have some, you know, like the like that big impact about the economy, because everybody needs to eat and in somehow at some point. And like for point of health, if it's the market still, you know, like health, like just by the customers don't know what they consume and the producers are unhappy, so we have both unhappy sides. We come to the point, like in the States, like where you can buy an apple for $1.50 or $2, and it's cheaper to buy meat. So it is, and it's kind of, you know, like this is, doesn't make sense at all then.
No, no, it really doesn't. With globalization, companies have maximized companies, the ones who move the product from where it was grown to the person who's going to buy it, who did nothing in terms of the actual quality of the product, but who take a large portion of the margin, they have maximized globalization for the very extent, like you mentioned, with the wheat, the cost of wheat because of the war, because those countries happen to produce a lot of wheat. Yeah. And just like in the beginning of COVID, we couldn't quickly shift to a different dynamic. We couldn't quickly start producing more toilet paper. Yeah. We couldn't quickly start producing more masks because of the time delay it takes to produce at scale, the logistics of scale, and the size of production. So by being so reliant on globalization, yeah, lots of companies made a lot of money, but the quality of everything went right through the floor. Mm. And the freedom that people have and the choices they have. Yeah. I mean, when you go to the supermarket, you're probably only going to find one or two types of apples. Why? And why are you finding those apples in the wrong season? It's because of the fact that globalization has allowed for there to always be apples in the store.
Mm.
And for that to happen, we're reliant on somewhere else. And we're reliant on all of these logistics chains to keep it running, because we've become so reliant on them that we can no longer take ourselves off. We've kind of become globalization junkies.
Yeah. But die Nachfrage ist ja trotzdem mehr da. Das heißt, Menschen wollen ja immer noch gesundes Essen, gesunde Transparenz gegenüber Food. Und es ist ja, wie vorhin gesagt, es ist ja ein Trend dahin. Was wäre denn dann die Lösung? Sind das dann eher sozusagen Marktinstrumente, dass man es teurer macht? Dann ist das sehr individuell. Weil Urbanität ist ja auch sehr viel verbunden mit Wachstum. Also man muss ja auch so sagen, dass die Städte wachsen und alles was drumherum wird ja kleiner. Oder ist es eher, dass man das irgendwann in einem Mainstream-Area reinpackt und dann ist das andere wieder, was wegfällt? Also komplette Marktverhältnisse eigentlich.
Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so diese eine Antwort drauf. ich habe mich dann mein Studium auch sehr viel beschäftigt mit dem Thema, wie man das ganze Food-System nachhaltiger machen kann. Und es gibt auch trotzdem auch sehr viele Probleme, die noch gar nicht genannt wurden, wie zum Beispiel, dass wir gar nicht den Platz haben auf dieser Welt, um alles, was wir herstellen, bio zu machen. Also wir könnten gar nicht, wenn wir wollten, wenn jeder Konsument wollte, unsere ganze Nahrung, das ganze Fleisch in Bio anbieten, weil gar nicht der Platz dafür da ist.
Und, bei der Menge, die wir jetzt
konsumieren. Genau, also wir produzieren
müssen wir eigentlich runtergehen.
Wir sind jetzt, weiß nicht, 7,5 Milliarden Menschen, aber produzieren Nahrung für 12 Milliarden Menschen, davon wird viel weggeworfen, für 3 Milliarden Menschen Nahrung wird weggeworfen. Also das sind alles auch, die man optimieren könnte. Aber ich glaube, am Ende muss man einfach, also gerade wir auch als Europäer oder auch vor allem als Deutsche, einsehen, dass halt Nahrung teurer werden muss. Wir haben bei uns in Deutschland Nahrungspreise, die sind vergleichbar mit Ghana. Also wenn man das halt, also wenn man sich mal so eine Basic-Nahrung ausrechnet, gibt es halt so verschiedene Portale, die das machen. Da sind wir bei $180 für wirklich eine sehr, sehr grundlegende Nahrung. Und da sind wir halt auf dem Niveau mit Ghana, was halt nicht sein kann. Wir geben 8% für Nahrung aus von unserem Einkommen. Andere Länder 80%, was natürlich auch keine gute Lösung ist, aber vielleicht wäre 10-15% eher eine Lösung, wo wir dann irgendwie auch als Menschheit irgendwie langfristig mit leben könnten. Und gerade wir Deutsche sind da, glaube ich, sehr, sehr auf dem falschen Weg, weil wir halt sehr preissensibel sind bei Nahrung. Leute gehen lieber zum Discounter, um noch 5 Cent zu sparen bei der Tomate oder so. Und das ist halt irgendwie Teil unserer Kultur auch, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich glaube, dieser Wandel, der muss halt irgendwie kommen. Wir müssen einfach dazu bereit sein, mehr zu zahlen auch. Dass auch natürlich am Ende dann auch die Landwirte mehr, also was verdienen können überhaupt dran, weil ich meine zum Beispiel, die meisten Landwirte verdienen ja gar nichts mehr daran, wenn sie zum Beispiel so Milch herstellen oder so weiter. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, aktuell kein System, was überhaupt irgendwie jemanden nützt.
Yeah.
Aber es ist auch schwer, das zu ändern, weil ja, Preise erhöhen von Leuten halt auch nicht. Sind wir jetzt ja gerade bei den Spritpreisen, so, weil das irgendwie nach oben geht, obwohl wir eigentlich sehen müssen, okay, es ist halt eigentlich für den Klimawandel eigentlich notwendig, dass es irgendwie teurer wird, will auch keiner haben. Und das ist immer das Dilemma.
Aber eine Veränderung muss ja sein eigentlich im Endeffekt. Irgendwo müssen wir, also als Gesellschaft, sage ich mal, nehme ich ja jeden individuell irgendwie mal ein bisschen mit in die Verantwortung. Ich glaube, insgesamt zu sagen, dass so natürlich das System dafür da ist und das System schwer zu brechen ist, ist verständlich. Aber irgendwie als individuelle, sage ich mal, in der Gesellschaft haben wir auch gewisse Verantwortung, die wir tragen. Wie wollen wir das verändern? Ist das wirklich, dass wir die Tools eher in die Hand bekommen und sagen, so hier, ich mache selbst? Oder ich hole mir komplette Nahrung mit für den Tag? Damit spare ich sozusagen dieses Konsumverhalten? Oder wie soll man das angehen?
Ich glaube, diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Also ich meine...
Ach, dann ja oder nein wäre die Antwort.
Das wäre richtig, richtig großartig. aber ja, also ich meine, dass es eine Veränderung geben muss, das ist, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz vielen Menschen klar. Ich glaube, was vielen Menschen weniger bewusst ist, was sie selber bewirken können. Also ich meine, Pascal hat die Lebensmittelverschwendung angesprochen. Ja. Das ist ein unheimlich großer Punkt. Ich meine, es werden einfach Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen. Ja. Also nicht nur in der Landwirtschaft, in den Supermärkten, sondern auch zu Hause. Das heißt, wenn wir dadurch weniger konsumieren, ist zumindest schon mal ein bisschen was geschafft. Und auf der anderen Seite finde ich, ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt Aufklärung. Also Menschen überhaupt erstmal zu zeigen, was ist Phase. Ihnen aufzuzeigen, das sind die Punkte, an denen du selber was ändern kannst. Wäre ich nicht über diese Low-Tech-Pilzzuchtmethoden gestoßen, dann würde ich heute noch zu Hause sitzen und glauben, dass man dafür einen Reinraum braucht. Und ja, deswegen möchte ich persönlich den Menschen zeigen, wie leicht das ist. wie wenig Ausrüstung es braucht, um zum Beispiel seine eigenen Pilze zu züchten. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Säule ist, die funktionieren kann. Das wird nicht die einzige sein. Es braucht noch ganz viel mehr. Ja. Und es braucht Menschen, die zeigen hier, diese Möglichkeiten hast du. Such dir aus diesem großen Werkzeugkoffer dein Werkzeug raus.
Ja.
Und ich glaube, dann kann es funktionieren.
Das heißt im Endeffekt, also dass nicht nur das Konsumieren, also was wichtig ist, sondern auch das Herstellen, also das selbst irgendwie aktiv in der Sache zu sein und so für die komplette Nachhaltigkeit und gleichzeitig fürs gesunde Leben irgendwie Hand in Hand geht.
Ja, definitiv.
Das war die andere Frage. Sehr schön. Ja. The question, oh sorry, I should also repeat again. It was about what should we do like as individuals for this situation, because we need a change anyhow. So like, you know, if then he responds like by, you know, like as I consume, I don't have, you know, I have a lot of waste of food and everything.
I think one of the key parts of why things are changing maybe now in cities is that with the easy access of information, a lot more people are able to very easily stumble across a topic that might interest them and get a lot of good information, yeah, as well as a lot of bad information on how to do things. And curiosity, people have always been quite curious to try new challenges, and so think this is kind of where a lot of these topics have spun out of an inner drive or an inner curiosity. That's great. But the next thing I think is also key is that places like the Creative Hub that give people now who want to give a topic a stab and try to work it out a place to do that. Maybe to connect with other like-minded individuals that maybe, hey, why don't we work on a system together? I believe Bremen's working on having a kind of communal kitchen for startup concepts that want to, and
food hub,
a food hub. So bridging that gap that I mentioned before about the logistics and the time intensive cost of certain equipment, and so I think that between the internet and between cities and nonprofits creating these spaces, this is one thing that's allowing this to proceed. But I think a second thing is that we are now taking it and empowering ourselves to help others. So whether you learning how to do mushrooms and lowering that knowledge barrier for others and showing them how to do it, and by talking about this and being an inspiration in some conversation amongst your friends or your friends' friends of like, hey, this is kind of a thing, you know, and sharing that knowledge or talking about nutrition and inspiring others to think differently on how what they consume in the day and maybe how they can improve their nutrition, whether through shakes, smoothies, or just generally a new perspective. I think that we have become that sense of that light in the darkness, that it's our initial spark of curiosity that then lights the wildfire of interest amongst our circle of friends. And all of this is pretty much only taking place since information became accessible. But it's our role to lower that knowledge barrier so that others can understand and get into a topic. Even just slightly more easily.
I'm curious. I'm more curious, but I don't think I can understand everything. But thank you for this perspective of you.
Finde wichtig, was du gesagt hast. Also ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis halt gesehen, dass allein durch diese ganzen Netflix-Dokus oder was in den letzten Jahren gekommen ist, oder auch sozialen Medien, dass dieses Bewusstsein dafür erst gewachsen ist. Und Leute befassen sich jetzt plötzlich mit Sachen wie Fischfang, was vor 2 Jahren noch niemand interessiert hat.
Das stimmt.
Also ja. Mein halber Freundeskreis hat diese Doku gesehen und es kennt Fisch jetzt mehr. Also nur durch einen Film von einem Produzenten, von einem einzigen Menschen quasi de facto. Ja. Und das wird dann auch wieder natürlich am Ende vielleicht Innovationen fördern, weil ich glaube gerade, dass in dem Food-Bereich noch nicht viel passiert ist, wenn man sich mal anguckt. Unser ganzer Fokus als Gesellschaft ist ja aktuell meiner Ansicht nach so auf grüne Energie, nachhaltige Transportation, wie wir Elektroautos nutzen können, wie wir vielleicht nachhaltig fliegen können. Aber so dieser große Part Nahrung, was immer noch ein Viertel der ganzen Emissionen ausmacht, ist jetzt halt noch recht wenig behandelt. Da gibt es halt viele Innovationen im Bereich vegane Alternativprodukte. Es gibt Sachen wie In-vitro-Fleisch, dass man vielleicht in der Zukunft kein Fleisch mehr aus Tieren herstellen muss. Aber ich denke mal, da geht noch viel, viel mehr. Und wenn dieses Bewusstsein erstmal so geschaffen wird in der Gesellschaft oder auch vielleicht bei uns hier, kann da noch viel passieren, was auch vielleicht Lösungen für diese ganzen komplizierten Probleme bieten kann. Weil, wie wir gesehen haben, ist es ein bisschen so eine gewisse Ohnmacht irgendwie. Man weiß nicht genau, wie man da rauskommt. Und Innovation ist sicherlich dann hoffentlich eine gute Möglichkeit, da was zu schaffen.
Ja, definitiv.
Was soll ich sagen? Ich wollte noch was ergänzen. Genau. Ich denke, am Ende muss es so sein, dass es irgendeinen Wandel vollzogen werden kann, dass es einerseits, wie gerade angesprochen wurde, dass individuell Leute eben ihr Verhalten ändern und sich gesünder ernähren, wenn es möglich ist. Und beispielsweise auch durch, sie bekommen Werkzeuge an der Hand, wie baue ich meine eigenen Pilze an oder meine eigenen Microgreens oder was auch immer. Das gibt schon dann irgendwie, das ist schon so ein, das verleiht schon so Empowerment oder?
Ja.
Wenn man eben ein Werkzeug an die Hand bekommt und kann sein eigenes Nahrungsmittel produzieren. Ich denke, wenn das viele oder immer mehr Leute machen, dann entsteht da auch so eine eigene Dynamik, dass praktisch von unten irgendwie ein Wandel stattfindet. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, der muss auch irgendwie von oben kommen, weil wenn man jetzt gerade sieht, wenn es ein Gesellschaftsthema ist, also Nahrung ist grundlegend in jeder Gesellschaft und wenn man dann aber sieht, wo werden die großen Summen, wo wird subventioniert, wo fließen die großen Gelder hin, dann ist es halt in meinen Augen nicht irgendwie aktuell so, dass es irgendwie in Bereiche von gesunder Nahrung fließt, sondern in Bereiche, die vielleicht sogar entgegengesetzt dem sind die diskutiert werden können, inwieweit sie zur gesellschaftlichen Entwicklung positiv beitragen.
Ja.
Und da müsste auch angesetzt werden und am Ende kann man sich in der Mitte treffen für einen Wandel.
Ich glaube, das ist auch so allgemein bei jedem Thema, dass man auch von unten, sage ich mal, die Individualität zu einer Gemeinschaft führt und die Themen somit offensiver gesprochen werden und dann von oben wahrscheinlich, also ist eher, glaube ich, die logischste Reihenfolge, Subventionen als Thema, aber so die Mittel dann dafür bereitstehen. Ich glaube, eine Gesellschaft muss sich schon da in der Richtung dann schon hinbewegen. Und wie Pascal gesagt hat, wenn man immer noch als Deutscher sich aufregt, dass die Lebensmittelpreise so teuer sind, dann haben wir noch ein bisschen einen kleinen Weg vor uns, dass wir sagen, so, warte kurz, es ist nicht gang und gäbe, dass sie so günstig sind. Überall in der Welt ist es nicht so. Ich glaube aber, insgesamt kommen wir schon auf einen positiven Weg nach vorne. Ich bedanke mich sehr für eure Anwesenheit und das hat mega Spaß gemacht. Ich würde gerne weiter länger machen, aber ich glaube, dann haben wir keinen Power mehr. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ja, es war großartig.
Ja,
danke. Vielen Dank.
Thank you.
Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.